Nordwestpassage.
Ein Gespenst geht um in der Welt. Non. Wo kommunistische Parteien nur noch müdes Lächeln provozieren, sorgen unorganisierte Kräfte für Schnappatmung und Schweißausbrüche bei den Herrschenden dieser Welt. Die wirkliche Bewegung, so scheint es, ist die, welche sich zuerst einmal gefunden hat. Denn schließlich gilt es, die Aktion stets den Kräfteverhältnissen anzupassen. Der Feind integriert und rekuperiert nach Belieben und beständig. Die politische Linke weiß darauf keine Antwort oder hat diese beim Marsch in die Institutionen vergessen. Was heute bleibt, ritualisierte Kampagnenpolitik bei den Radikalen, Rufe in die Echokammer der letzten Verbliebenen bei den Realos. Währenddessen schmücken sich reaktionäre Kräfte mit den Werkzeugen einer vergangenen Linken und spielen das Spiel der Nonkonformität, während deren Freiheit Stacheldraht und Gehorsam bedeutet. Zeit also, um neue Gefährten zu finden, Komplizenschaften zu knüpfen, Verschwörungen zu bereden. Das möchten verschiedene Zusammenhänge aus Deutschland und anderen Ländern tun und laden ein zum Kongress nach Berlin. Vom 21. bis 23. Juni soll es dabei um die großen und kleinen Fragen gehen. Über die Frage zur Perspektive Non und was das überhaupt bedeuten soll, hin zu unterschiedlichen Etappen wie Covid und Krieg der gegenwärtigen Zeitenwende. Wo stehen wir? Mit wem kämpfen wir? Und was wollen wir zerstören? Und grundsätzlich, was heißt siegen, wenn der Sieg noch lange nicht in Aussicht ist? In diesem Zusammenhang sind verschiedene Bulletins mit weiterführenden Texten erschienen. So ist der Boden bereitet für die hoffentlich fruchtbare Diskussion in leider hoffnungslosen Zeiten. Anmelden kann und sollte man sich unter non-kongress@systemli.org. Nun aber erstmal viel Spaß beim Hören. Hallo Jan, schön, dass du dir die Zeit heute genommen hast für den Podcast und wir über den Nonnenkongress unterhalten können, der jetzt im Juni in Berlin stattfindet. Und vielleicht erstmal zu Beginn noch vor dem Kongress die Frage, ihr hattet euch ja Ende 2022 mit einem Kommuniqué das allererste Mal zu Wort gemeldet. Wenn wir uns alle zurückerinnern, damals waren die Corona-Maßnahmen noch in ihren letzten Atemzügen und insbesondere die Reaktion der Linken auf dieses globale Ereignis, das stellt für euch einen Bruch dar, so wie ihr das in eurem Kommuniqué geschrieben hattet. Und infolgedessen setzte nochmal vermehrt ein Diskussionsprozess ein durch unterschiedliche Zusammenhänge und Menschen aus unterschiedlichen Städten in Deutschland, so ist dem Kommuniqué zu entnehmen. Vielleicht ganz am Anfang, bevor wir näher auf den Kongress eingehen, kannst du noch mal eingehen, was war so die Motivation hinter diesem Diskussionsprozess? Und wenn ihr von Zusammenhang sprecht, sofern es überhaupt möglich ist, welche Zusammenhänge sind das? Oder anders gefragt, welchen haben die einen spezifischen Hintergrund?
Vielen Dank erstmal für die Einladung auf jeden Fall. Zu deiner Frage, also wie du schon gesagt hast, war der Hintergrund so ein bisschen diese Erfahrung mit der Corona-Zeit, mit der Pandemie-Zeit, die viele von uns gemacht haben, auf unterschiedliche Arten und Weisen, aber es hat sich relativ schnell so ein Gefühl eingestellt, dass irgendwie alle um einen herum irgendwie bekloppt sind und irgendwie da Dinge auf einmal passieren, die man vorher der radikalen Linken irgendwie nicht zugetraut hätte, zumindest nicht in dem Ausmaß. Also bestimmt war vorher auch vieles problematischer, oder wir hatten auch vorher irgendwie verschiedene Kritiken und Auseinandersetzungen irgendwie in unseren alten Zusammenhängen oder Strukturen. Aber diese Erfahrung der Pandemie war schon noch mal ein bisschen krasser, wie schnell da sehr viele Dinge, die wir eigentlich für grundsätzliche Haltungen oder Positionen irgendwie gehalten haben, auch in Bezug auf den Staat irgendwie jetzt, wie viel da eigentlich über den Haufen geworfen wurde in kurzer Zeit. Und kurz danach kam ja, also nach unseren, nach der Zeit irgendwie, wo das angefangen hat, kam der Ukraine-Krieg, wo eigentlich auch wieder sehr vieles sich wiederholt hat, was eben so Übernahme von staatstragenden Positionen angeht, Verzicht auf irgendwie vorherige Grundsätze jetzt irgendwie zum Antimilitarismus oder zum Krieg. Das ging so ein bisschen einher auch mit so einer Erfahrung, dass auch die Organisierungs- und Aktionsformen, die wir ja kannten oder selber auch in der Vergangenheit vielleicht teilweise irgendwie mitgetragen oder angewendet haben, dass auch die irgendwie nicht mehr weiterführen. Und dann ist es so ein bisschen gekommen, dass relativ zufällig, würde ich vielleicht sagen, verschiedene Leute sich irgendwie informell getroffen haben und dann ihrerseits die Idee hatten, Leute, die sie wiederum kennen, zu einem größeren Treffen mal dazu zu holen. Und so sind eigentlich so aus verschiedenen Kreisen und Zusammenhängen, die sich untereinander jetzt gar nicht alle kannten und so, ist dann dieser Kreis irgendwie geworden, der sich getroffen hat. Und daraus ist dann irgendwann die Idee entstanden, diesen Kongress zu machen, so als eine Frage, was, wo wir jetzt quasi zusammen weiterarbeiten können, an welchem Punkt. Genau, welche Zusammenhänge das jetzt im Einzelnen waren. Also ich würde sagen, alle von uns hatten, glaube ich, irgendwie in irgendeiner Art Vergangenheit in der radikalen Linken oder in autonomen anarchistischen irgendwie Zusammenhängen so. Aber das sind eben sehr unterschiedliche Vergangenheiten und Erfahrungen, deswegen ist es ein bisschen schwierig, das so gut zusammenzufassen. Und wir haben uns auch alle so ein bisschen von diesen Vergangenheiten auch abgewandt oder distanziert, und deswegen wollen wir das auch nicht so sehr identitär aufladen, indem wir das jetzt als wiederholen oder darstellen. So, also wie gesagt, es hat als informelles Treffen von Leuten angefangen, die sich zusammengefunden haben. Und dann hat es sich eben verstetigt zu so einem Kreis, der diesen Non-Kongress vorbereitet. Genau.
Okay, super. Genau, dann lass uns doch einfach schon mal jetzt direkt auf den Kongress eingehen. Also, was natürlich als erstes auffällt, ist erstmal der Begriff Non, der sicherlich sehr, sehr wenigen bekannt sein sollte. Und ja, der Kongress, der wird ja jetzt stattfinden vom 21. bis 23. Juni. Und ja, also der Kongress, wie gesagt, der findet jetzt statt, aber die Diskussion darum, die hat schon sehr, sehr viel früher angefangen. Denn ich erwähnte ja vorhin das erste Kommuniqué von Ende 2022, aber in der Folge daraus sind jetzt schon mehrere erschienen mit euren Positionen zu bestimmten Themen, und das Ganze dann auch immer noch ergänzt durch weiterführende Texte, auf die ihr dann verweist. Und es gibt natürlich auch einen Text, der dann auch nochmal primär so auf den Nonnenbegriff eingeht. Aber jetzt würde ich dich nochmal bitten, weil das tatsächlich eben ein Begriff ist, der sehr, sehr wenigen bekannt sein sollte. Was soll das ausdrücken? Was möchte dieser Begriff vielleicht für eine Zustandsbeschreibung aufgreifen? Und vielleicht auch schon weitergehend die Frage: Es gab ja mal aus dem anarchistischen Netzwerk Crime Thing so eine Broschüre, wo die Frage, oder nicht die Frage, sondern wo die Aussage postuliert wurde, warum wir keine Forderung stellen. Und das knüpft ja auch so ein bisschen an diesen Non-Begriff und dieser Zustandsbeschreibung, mit was man es da zu tun hat. Und deswegen anschließend die Frage: Wie würdest du das einordnen? Braucht es nicht auch eigentlich konkrete Ziele, um Motor von einer wirklichen Bewegung zu sein? Also ich erinnere an die Gelbwesten, die ja sicherlich mit dieser Spritpreiserhöhung angefangen hatten und sich aber dann trotzdem auch bestimmte Ziele gesetzt hatte, ein Ultimatum an die Regierung gestellt hatte, und das sicherlich auch ein Grund war, um die Leute sozusagen in Bewegung zu halten. Oder würdest du sagen, naja, da ist man eigentlich schon viel zu sehr in Realpolitik gefangen und das sollte man halt nicht tun, weil dann vielleicht auch sich von vornherein der Horizont des Ganzen halt einschränkt. Und genau, wie kommt man vielleicht aus diesem Dilemma raus?
Ich versuche erstmal ein bisschen auszuholen und auf den ersten Teil der Frage zu antworten, zu dem Non. Also in dem Begriff steckt ja eigentlich drin so das Nein, die Verweigerung, die Ablehnung. Warum wir diesen Non-Kongress so genannt haben, das hat eigentlich so ein bisschen vielleicht zwei Teile. Also das erste ist, dass wir eben, wie gesagt, überlegt haben, was machen wir jetzt eigentlich? Und wir haben viel diskutiert erstmal und dann so das Gefühl gehabt, okay, wir brauchen eigentlich so ein bisschen ein Verständnis, eine Analyse dessen, was eigentlich überhaupt passiert um uns herum und was in der Welt passiert. Und wir müssen eigentlich Leute zusammenbringen, die mit uns darüber in den Austausch kommen und wo wir zusammen über bestimmte Fragen irgendwie reden müssen und versuchen zu verstehen, was gerade passiert und so. Genau, und das wollten wir aber nicht quasi in der Form von einem klassischen Kongress wiederum machen. Also so ein Kongress, wie man ihn sich vielleicht normalerweise vorstellt oder wie wir ihn vielleicht früher kannten, war ja so, dass irgendwer zu so einem Kongress einlädt mit einer gewissen repräsentativen Funktion oder so, irgendeine, was weiß ich, Partei, Organisation, Stiftung, irgendwie irgendein Kreis. Und dass dieser Kreis irgendwie auch schon eine Vorstellung von der Welt hat, diese Analyse so ein bisschen präsentiert, und daraus sich dann irgendwie entweder eine Weiterführung von dieser Theorie oder Analyse ergibt oder irgendwie ein praktischer Vorschlag, eine Kampagne, irgendwas, was dann das eigentlich vorher schon vorhergesehene Ergebnis von so einem Kongress ist. Und wir hatten so das Gefühl, so dass wir eigentlich gar nicht so gut, das so zu machen, aber es ist auch gar nicht so richtig möglich in dieser Zeit irgendwie. Also diese Kongresse also sind quasi ein in Anbetracht des realen Zustands der radikalen Linken weder erwünscht noch möglich. Und deswegen haben wir gesagt, so ja, okay, das müssen wir auch irgendwie ausdrücken in dem Namen, dass es eben nicht um sowas geht, so dass wir eben keine Organisation sind und auch keine werden wollen, dass wir nicht eben vorher schon wissen, was die Wahrheit und der Zustand ist, und dass wir auch nicht irgendwie einen vorgesehenen Plan haben oder ein Ergebnis oder irgendwas vorbereiten, wofür wir dann irgendwie eine Menge an Leuten brauchen, die das dann ausführt oder so. Also deswegen war das so ein bisschen der Versuch, etwas auszudrücken in Bezug auf die Form erstmal. Und das andere war eben, dass wir uns in unseren Diskussionen sehr viel bezogen haben auf Theorien und Debatten aus anderen Ländern. Also dass wir den Eindruck hatten, so das, was wir irgendwie so aus der deutschen radikalen Linken so an Texten kennen und so, bringt uns nicht wirklich weiter. Und dafür aber gab es in der Zeit so Projekte wie zum Beispiel die Sunzi Bingfa, später Bonustracks, dann Non-Copyright und so, also die sehr viele Übersetzungen veröffentlicht haben von Diskussionen aus anderen Ländern, aus den USA, aus Frankreich, Italien, was weiß ich. Das hat uns sehr beeinflusst eigentlich, das, was wir da eben rezipiert und gelesen haben. Und einer dieser Texte, der für uns, glaube ich, besonders wichtig war, war der Text Vorwärts Barbaren von Endnotes. Und da geht es eben sehr stark um diese Non-Bewegung, die analysiert werden. Der ist Ende 2020, glaube ich, rausgekommen und analysiert eben diese Aufstände und Revolten der Jahre 2018 bis 2020 und benutzt dafür diesen Begriff der Non-Bewegung, der von einem Soziologen, Asif Bayat, vorher in der Analyse der Aufstandsbewegung der Jahre so 2011 bis 2013 kreiert wurde. Und die Art und Weise, wie Endnotes ihn benutzen, sagt eben so ein bisschen aus, dass diese Bewegungen eben nicht klassische soziale Bewegungen sind, in der Art, wie sie sich zusammensetzen. Beispielsweise, dass es eben nicht Organisationen, Gewerkschaften, Parteien und so weiter sind, die diese Bewegungen organisieren, sondern dass das eben verstreute, vereinzelte Akteure sind, dass sich da verschiedene Identitäten vermischen und zum anderen auch quasi in der Art, wie diese Bewegungen agieren, was sie tun, auch das quasi nicht den klassischen sozialen Bewegungen entspricht, in dem Sinne, dass soziale Bewegungen jetzt zum Beispiel auf irgendwen einwirken wollen, um irgendwie ein bestimmtes Ziel oder ein Programm irgendwie umzusetzen. Also sich die Umweltbewegung will quasi Druck ausüben auf die Regierung, damit die Regierung diese und jene Maßnahme erlässt oder so oder dieses und jenes zurücknimmt, irgendein, was sich Atomkraftwerk nicht baut oder so. Und diese Bewegung, diese Non-Bewegungen funktionieren eben total anders in dem Sinne, dass sie für die Verweigerung in erster Linie stehen, dass die eine Zurückweisung formulieren, aber eben keine gemeinsame geschlossene Programmatik eigentlich entwickeln so und es eben nicht darum geht. Das ist vielleicht auch eine Überleitung zum zweiten Teil deiner Frage, also in Bezug auf diese Forderung. Also ich würde vielleicht ein bisschen widersprechen, dass es bei den Gelbwesten meiner Meinung nach gar nicht so sehr um die Forderungen geht. Also natürlich gab es eine Reihe von Forderungen. Also in erster Linie war das ja diese Auseinandersetzung um die Kosten des Benzins, also ein Aspekt irgendwie auch der des Verkehrs, des Transports, der Reproduktion. Aber es gab später auch ganz viele andere Forderungen, die dann irgendwie verschiedene Leute zusammengetragen haben. So irgendwann gab es, glaube ich, einen Forderungskatalog mit, ich weiß nicht, 60 Forderungen oder sowas. Aber nach meinem Gefühl, so wie ich das so ein bisschen rezipiert habe, diese Bewegung, haben diese Forderungen nicht die zentrale Rolle gespielt. Also das war nicht der Punkt quasi, diese Forderungen aufzustellen und diese dann umzusetzen und wenn die umgesetzt worden wären, wäre gut gewesen oder so, sondern da hat sich ja auch sehr viel Grundsätzliches drin ausgedrückt, also zum Beispiel in diesen Slogans, die eben auf die Westen geschrieben wurden, die sehr individuell waren, sehr vielfältig und sehr oft auch sehr weitgehend waren. Also zum Beispiel eine Sache, die so ein Slogan war der Spruch Ende des Monats, Ende der Welt, das ist das Gleiche. Und das zum Beispiel, finde ich, drückt sehr viel mehr aus als irgendeine Forderung, die jetzt sagen würde, gib mir mehr Geld, damit ich Ende des Monats mehr Geld habe oder irgendwie sowas, ne? Also so, dass diesen Zusammenhang eben aufzustellen und eben das zu verbinden in der Form ist halt etwas, was nicht einfach eine materielle Forderung ist. Und ich glaube, das hat Leute eben angesprochen. Nicht so sehr, dass sie gesagt haben, wir finden jetzt die Forderungen gut, die Gelbwesten irgendwie machen, so, sondern eben, dass sie sich angesprochen gefühlt haben, durch eine bestimmte Art die Welt wahrzunehmen, durch eine bestimmte Sensibilität, Wut, durch solche Dinge so. Also das zumindest wäre meine Wahrnehmung daran so. Ja, und das eben, wie gesagt, zu der Frage der Forderung. Und was man daraus so ein bisschen ableiten kann vielleicht, ist, dass diese Dilemma mit dem Widerspruch zwischen Realpolitik und Abstraktion vielleicht auch irgendwie so ein bisschen eine falsche Gegenüberstellung ist. Und das ist immer so ein bisschen erscheint so, die Abstraktion ist eigentlich das, was Leute nicht verstehen oder nicht teilen oder dem nicht folgen und so, was irgendwie weit weg ist. Und die Realpolitik, das sind irgendwie die Dinge, die Leute nachvollziehen können. Das ist der schrittweise Weg irgendwie zum Sozialismus und dann irgendwo anders hin oder so. Und wenn wir das so machen, dann verstehen das die Leute und dann folgen sie uns und dann machen sie das. Ich glaube, das funktioniert so nicht. Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel so Bewegungen angucken wie Deutsche Wohnen enteignen oder all diese RWE enteignen und so weiter, all diese Sachen, also die machen ja den Eindruck von quasi so einer realistischen, Schritt für Schritt anzugehenden Realpolitik, die umgesetzt werden kann und die dann quasi so einen Rahmen aufmacht, der irgendwie zum Sozialismus oder so hinführen soll. Und das erscheint quasi realistisch, weil sie ja auch sagen, so naja, das können wir ja im Bestehenden umsetzen. Das ist ja möglich durch irgendwie einen Volksentscheid oder durch die Anwendung von irgendeinem Grundgesetzartikel oder so. Und deswegen quasi ist das ein Rahmen, der logisch nachvollziehbar ist und der eben quasi eine realistische Realpolitik ist. Und da würde ich sagen, nichts ist unrealistischer und absurder als diese Vorstellung, dass du quasi jetzt hier im Bestehenden durch die Anwendung dieser Schritte, die irgendwie in irgendeinem Gesetzestext drinstehen oder im Grundgesetz drinstehen, dass du da irgendwie schrittweise einfach die einzelnen Bereiche da enteignest und vergesellschaftest, das dann aufaddierst und dann auf einmal in einer befreiten Gesellschaft drinsteckst. Also für mich ist das eine völlig ferne, irgendwie abstrakte, wenn man so will, Vorstellung, die wo ich auch nicht glaube, dass das auf Dauer Leute mitziehen kann. So. Und umgekehrt ist es, glaube ich, das, was ich am ehesten für möglich halte, dass es etwas gibt, was eben so etwas Ereignishaftes hat, etwas Unvorgesehenes ist, was wir jetzt eben nicht so richtig verstehen können, irgendwie, wie das eigentlich abläuft, aber was dann kommt und auf einmal komplett das ganze Terrain irgendwie verändert und alles verschiebt und sprengt, was wir vorher gesehen haben. Und das ist eben die Erfahrung, glaube ich, die diese Non-Bewegungen gemacht haben in ihren Aufständen so. Und ich glaube, dass das auf eine gewisse Art näher und erfahrbarer ist als eben diese Realpolitik, auch wenn es quasi nicht für uns alle jetzt in diesem Moment nah und erfahrbar ist. Aber wenn es quasi da ist, dann ist das, glaube ich, etwas, was Dinge in Gang setzt und was Menschen auch anspricht, die vorher von Politik nicht angesprochen wurden.
Ja. Ja, also ich kann dich da in weiten Teilen verstehen. Ich stecke da, wie gesagt, selber auch immer so in einer Sackgasse drinne und weiß da auch nicht die richtigen Antworten drauf. Und ihr habt ja in einem Kommuniqué mal so in einem Nebensatz erwähnt, in dieser und jenen Situation hätte vielleicht auch so der alte Gedanke der Räte wieder aufgelebt werden sein können. Und da gibt's mal so einen kleinen Ausblick. Wie würdest du denn den Vorwurf Wie würdest du auf den Vorwurf reagieren, den es ja nicht selten gibt? Ihr bezieht euch ja auch ganz viel eben auf Aufstände, auf Riots. Und wie würdest du dem Vorwurf reagieren, dass gesagt wird, ja, okay, das sind vielleicht Ausbrüche, die finden vielleicht spontan und so eruptiv statt, dass eine jeweilige Regierung überhaupt nicht vorbereitet war auf das Ganze. Und da wurde vielleicht auch ein neues Terrain bereitet. Aber am Ende handelt es sich auch so ein Stück weit um so, naja, so ein kurzes Abreagieren, wenn dann halt nicht irgendwie mehr daraus folgt. Also ich bringe das vielleicht auch nicht so hundertprozentig zusammen, aber ich kann mich auch erinnern, es gab so ein bisschen die Diskussion auch nach dem wirklich großen Aufstand 2008 in Griechenland, dass dann auch teilweise die Diskussion entstand, okay, tatsächlich ist jetzt hier die Gewaltfrage auf der Straße über Monate hinweg teilweise sogar anderweitig geklärt worden. Aber was folgt daraus, wenn es halt eben sozusagen, platt gesagt, fast nur auf Zerstörung hinausläuft? Kannst du mich da so ein bisschen verstehen?
Also vielleicht nacheinander zu ein, zwei Sachen. Also erstmal glaube ich, also natürlich ist das die Erfahrung, dass es einen Aufstand oder eine Revolte gibt oder so. Und danach gibt es halt eben nicht den Kommunismus. Also das ist irgendwie ja auch klar. Aber das ist ja auch die Erfahrung von allen anderen Politikformen, dass sie eben nicht quasi in dem Sinne erfolgreich sind, dass sie einen ganz anderen Zustand der Welt irgendwie erreichen oder so. Also das denke ich, ist irgendwie, das wäre dann ja irgendwie eine Erwartung, die man an so etwas stellt, die man an andere Politikformen oder an andere Auseinandersetzungen mit der Welt ja nicht stellen würde. Also von daher, ja, also scheint mir das ein bisschen banal zu sein, dass natürlich nach den Aufständen nicht der Kommunismus da war. Aber gleichzeitig glaube ich, dass sie eben sehr viel verändert haben, also in der Wahrnehmung der Menschen, dass eben bestimmte Dinge möglich wurden, dass man irgendwie eine Schwäche des Staates oder der Bullen irgendwie, die vorher unbesiegbar waren, irgendwie erkannt hat, dass man irgendwie ganz anders erkannt hat, so wie man miteinander umgehen kann. Also es geht ja nicht nur um Zerstörung und Gewalt in diesen ganzen Bewegungen und Aufständen, sondern es geht ja genauso darum, sich anders zu organisieren, anders zusammen zu leben. Also ganz viele von diesen Aufständen hatten Formen von einer kollektiven sozialen Reproduktion, so wo sich umeinander gekümmert wurde. Also zum Beispiel so bei, wenn ich so an Kolumbien denke, so an die Aufstände und so, also da haben Leute gesagt, so, also so, die sich quasi gemeinsam Plätze erobert haben, die dann da irgendwie Küchen organisiert haben, eine kollektive Bildung irgendwie organisiert haben, Kultur organisiert haben und so weiter, dass sie quasi noch nie so gelebt haben in dieser Form. Und das ist auch ein Bestandteil von eben diesen gleichzeitig sehr gewaltvollen und eskalativen Aufständen so. Also das kann man nicht so voneinander trennen. Und ich glaube, beide Erfahrungen, also sowohl die mit der Gewalt und Gegengewalt, als auch die eben mit dem anderen Leben, was für einen kurzen Moment aufscheint in diesen Aufständen, also beides ist etwas, was Menschen da drin machen und wo sie, wenn diese Aufstände vorbei sind, trotzdem diese Erfahrung haben und weitergeben und sowas. Also Deswegen würde ich schon sagen, dass das etwas ist, was was bleibt. Und wir haben auch ja viele Fälle, wo eben auf einen erstmal niedergeschlagenen Aufstand dann später etwas folgt, im Abstand von irgendwie ein paar Jahren vielleicht oder so. Also wo man vielleicht auch sagen kann, da ist etwas hängen geblieben, woran sich Leute erinnert haben. Und als es das nächste Mal so ein Fenster gab in ihrer Wahrnehmung, was sich geöffnet hat, wo sie die wo sie das Gefühl hatten, jetzt können wir wieder etwas machen, so, da haben sie das dann genutzt und gemacht. Also Kasachstan war so ein Beispiel, was weiß ich, im Libanon, im Iran, also in vielen Ländern gab es quasi im Abstand von ein paar Jahren eben mehrere Aufstände, die voneinander gelernt haben, aufeinander aufgebaut haben und teilweise dann zumindest einen Schritt weiter gegangen sind als beim letzten Mal. So, deswegen, ja, also würde ich, also verstehe ich diese Kritik natürlich, und wie gesagt, man sollte das auch nicht irgendwie romantisieren oder sich denken, dass das einfach die Lösung für alles ist oder dass es keine Probleme mit sich bringt. Aber gleichzeitig glaube ich schon, dass es auch zu einfach wäre zu sagen, dass es irgendwie nur Gewalt und davon bleibt nichts übrig.
Ja, nee, da gebe ich dir auch vollkommen recht, und vielleicht nochmal ergänzend, kann man ja auch immer die Gegenfrage stellen, ne? Also all diese Arbeit, die dann in irgendwelche Kampagnenpolitik gesteckt wird, die dann teilweise auch immer noch in Parteienarbeit reingesteckt wird, was dann am Ende immer so doof gesagt hinten bei rumkommt, da ließe sich natürlich auch diskutieren, wenn dann der Vorwurf kommt, ja, ihr begehrt letztlich so einen billigen Riot-Porn, ohne dass da jetzt irgendwie groß Inhalt irgendwie dahinter steht. Genau, also da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Das wäre jetzt vielleicht auch nochmal kurz so eine Möglichkeit, auch nochmal auf den Kongress nochmal genauer einzugehen. Also am Anfang hat man gesprochen Corona, du hast auch noch den Ukraine-Krieg benannt. Vielleicht kannst du eh nochmal so einen kleinen Ausblick geben, was erwartet einen bei diesem Kongress, und wenn man daran Lust hat teilzunehmen, wie kann man das eigentlich?
Ja, also zur Teilnahme, das ist das Einfachste. Also man kann sich anmelden auf der Homepage von dem Kongress, das ist noncongress.noblogs.org, und dort finden sich so auch die Infos zum Kongress, diese ganzen vorbereitenden Texte, die wir da hochgeladen haben, und auch die E-Mail-Adresse, wo man sich anmelden kann. Das ist non-kongress@systemli.org. Und da kann man einfach eine Mail hinschreiben, so ich komme oder wir kommen mit so und so vielen Leuten, und dann kriegt man auch den Ort des Kongresses mitgeteilt. Genau, und was eine gute Sache vielleicht noch wäre irgendwie, weil, also wie gesagt, wir sehr viel mitbekommen haben von diesen internationalen Diskussionen, war es uns von Anfang an auch sehr wichtig, diesen Kongress auch oder Non-Kongress auch international aufzuziehen und auch Leute einzuladen aus anderen Ländern, die wir eben kennengelernt haben. Und erfreulicherweise ist das auch so, dass viele von unseren internationalen Kontakten auch kommen. Und das heißt, dass wir aber auch auf diesem Non-Kongress Leute aus verschiedenen Ländern sein werden, die verschiedene Sprachen sprechen. Und da müssen wir so ein bisschen irgendwie gucken, dass wir uns irgendwie zusammen verstehen, irgendwie zumindest vom Sprachlichen her. Und deswegen wäre es auch ganz gut, wenn Leute reinschreiben, so ich spreche die und die Sprache, oder brauche eine Übersetzung oder kann selber vielleicht in die und die Sprache übersetzen und so. Also das wären vielleicht noch ganz hilfreiche Sachen bei der Anmeldung. Aber ansonsten, wie gesagt, kann man sich einfach anmelden und vorbeikommen.
Okay, super.
Genau.
Dann lass uns nochmal auf die Texte von euch nochmal ein bisschen genauer eingehen. Also genau, den Bruch, den gab es mit Corona. Ihr selber schreibt auch an der Stelle, dass ihr euch selber so als eine Art Splitter von einer Mosaik-Linken versteht. Und ihr seht heute zum Beispiel in dem jetzigen Bestehen der Linken so, ihr drückt das aus als reines Überleben. Also, dass der Fokus der Politik auf reines Überleben aus ist und nicht nach einem guten Leben für alle, was es vielleicht noch vor einigen Jahren oder Jahrzehnten der Fall war. Und eine Folge daraus ist, dass ihr feststellt, heute innerhalb der Linken im Speziellen herrscht halt so eine Vielfalt an Meinungen und Haltungen vor, aber es fehlt halt an so einer grundlegenden Negation des Bestehenden. Und eben auch ein Bewusstsein, was daraus schöpft, ne? Also, dass man halt irgendwie zu allen sich in irgendeiner Form positioniert, aber das auch gerne mit so einer gewissen Ambivalenz und alles ist ja so komplex und es ist wenig davon geprägt, dass man, ja, wie schon erwähnt, ganz konkret einfach auch bei der, bei den grundlegenden Kategorien vielleicht ansetzt. Ich muss jedoch sagen, dass ich das nicht so ganz verstehen kann. Ich selber habe halt eben eher so ein Problem damit, dass man sich das ja heute, das kam jetzt vielleicht auch so in der Polemik schon so ein bisschen raus, in dieser Komplexität, die dann immer wieder betont wird, dass man sich halt mehr oder weniger dann doch so in diese bürgerliche Gesellschaft gut eingefügt hat, dass man daran eigentlich wenig nur noch auszusetzen hat. Und ich nehme eine Linke heutzutage eigentlich eher davon wahr, dass sie eher sich mit Fragestellungen beschäftigt, die vielleicht, wenn man zynisch ist, auch so als hedonistische Belanglosigkeiten bezeichnen kann, die sich sehr viel um so einen individuellen Lebensstil handeln, der dann doch vielleicht für den Gros der Menschen jetzt nicht so eine Relevanz entfaltet wie für Einzelne und eben viel zu selten eben auf das nackte Leben, ne, den Begriff verwendet ihr ja auch, viel zu wenig auf das nackte Leben schaut. Deswegen jetzt vielleicht die Frage, ob ich das Ganze irgendwie falsch gelesen habe. Vielleicht kannst du mir da nochmal auf die Sprünge helfen, wie das zu verstehen ist.
Ja, also genau, also zuerst vielleicht, also mit diesem Splitter einer Mosaiklinken, also ich glaube, also wir verstehen uns eigentlich nicht in irgendeiner Weise als Teil von so etwas wie einer Mosaiklinken oder so, oder wollen uns auch nicht irgendwie wieder zusammensetzen mit dem, was sich mal Mosaiklinke genannt hat oder so. Also wenn, dann wäre das quasi das Bild, glaube ich, was irgendwo mal verwendet wurde, war dann eher, also quasi in dem Sinne, dass wir eben rausgebrochen sind und nicht in dem Sinne, dass wir da ein Bestandteil von sind. Aber also wie dieser Begriff Mosaiklinke oder so ja sagt, ist es ja eben wahnsinnig unterschiedlich, würde ich sagen, in welcher Form sich das Elend dieser Linken eigentlich äußert. So. Und deswegen glaube ich, dass du, also kann ich mit vielem, was du gesagt hast, was anfangen, irgendwie so mit diesen und oder verbinde damit irgendwie eigene Erfahrungen, so mit diesem Nebeneinander von Meinung und Haltung und so und diesen Ausreden und dem Einrichten ins bürgerliche Leben und so. Also gleichzeitig habe ich auch quasi andere Erfahrungen vielleicht im Kopf, wo ich sagen würde zum Beispiel, dass die, dass denen so ein bisschen Hedonismus vielleicht auch gut tun würde. Also in dem Sinne, dass es auch irgendwie sehr viele moralisch aufgeladene Diskussionen gibt, dass es sehr viele Debatten darüber gibt, wie soll ich jetzt leben, wie muss ich mich jetzt verhalten, was ist jetzt richtig, was ist falsch und darf man dieses und darf man jenes und dass es das Bedürfnis gibt, all das auch irgendwie zu reglementieren durch quasi eine Beobachtung dessen erstmal, durch quasi eine Awareness, die quasi mittlerweile ja auch sogar bei Diskussionsveranstaltungen da ist, durch Redebeobachtung, durch irgendwie Quotierung, durch Regeln, wer wann was sagen darf, wer wie repräsentiert wen und was ist damit verbunden für eine Sprechposition und durch Leitfäden und all diese, all solche ja Regulierungen und Vorgaben und so, die quasi sehr eng mit einer bestimmten Moral irgendwie sind und wo ich sagen würde, das hat eigentlich recht wenig mit Hedonismus zu tun. Also ich will jetzt diesen Begriff gar nicht so positiv aufladen, aber genau, das gibt's auf jeden Fall ja auch irgendwie als eine Form in der Linken. So dann zu dieser Frage nach dem nackten Leben und dem reinen Überleben. So ein bisschen ist das entstanden, die Auseinandersetzung mit diesen Begriffen, auch wieder aus der Erfahrung mit der Pandemiezeit. Und da hatten wir eben das Gefühl, dass es eigentlich eine Reduzierung gibt von unserem Leben auf quasi die Frage des reinen Überlebens. Also dass gesagt wurde, so okay, es gibt das Virus und das kann einen umbringen. Und das bedeutet, dass quasi die Frage, wie verhindern wir eine Ansteckung, damit wir eben nicht in unserem Leben bedroht sind, zum alles Dominierenden wurde und alles andere als zu vernachlässigen und als verzichtbar erklärt wurde. Also dass so Sachen wie unsere Beziehungen, unsere Freundschaften, körperliche Kontakte, Sexualität, aber auch so Sachen wie Kultur, wie Bildung, wie Austausch, dass das alles quasi so ein bisschen gesagt wurde, ja, aber darauf kann man ja zur Not verzichten. Wenn es darum geht, quasi, dass wir uns nicht gegenseitig anstecken, dann können wir darauf ja verzichten. Und so war es dann ja auch, dass sich Menschen eben nicht mehr getroffen haben, Kontakte abgebrochen haben oder rein ins Digitale verlagert haben. Und dass es auch quasi nicht nur so war, dass das einzelne Leute für sich irgendwie entschieden haben, sondern dass es auch einen moralischen Druck gab, dass andere das eben so machen sollen und eben diese Reduktion nachvollziehen und teilen sollen. So. Und das, würden wir sagen, korrespondiert so ein bisschen damit, wie eigentlich heute Herrschaft organisiert wird, also wo wir so ein bisschen mit diesem Begriff der Biopolitik irgendwie so einen Anklang an Foucault gearbeitet haben, dass es eben eine Herrschaft über das Leben gibt, über die Bevölkerung gibt, um geguckt wird, wie lebt diese Bevölkerung und wie organisieren wir das Leben dieser Bevölkerung. Und innerhalb dessen quasi kommt es dann zu so einem Katastrophismus, wo eine ständige Bedrohung dieses Lebens suggeriert wird. Eine Bedrohung durch den Krieg, durch die Klimakrise, durch eben Corona in diesem speziellen Fall. Ne? Und dass quasi immer gesagt wird, so dieses Leben ist bedroht und deswegen ist es richtig, auf das und das zu verzichten, das und das anders zu organisieren, anders zu machen. Dass quasi gesagt wird, wie könnt ihr euch denn jetzt beschweren, dass ihr nicht irgendwie mehr heizen könnt, so wenn Putin irgendwie vor der Tür steht und als nächstes Europa überrennt? Wie könnt ihr irgendwie jetzt dieses und jenes fordern und was weiß ich, Urlaubsflüge machen oder so, wenn doch die Klimakrise uns alle existenziell bedroht und wir alle sterben werden? Und halt eben auch in dieser Zeit der Corona-Pandemie, wie könnt ihr euch jetzt einfach egoistisch irgendwo treffen, wenn doch das Virus uns alle umbringt? Und diese Bedrohung des Lebens und diese Reduktion, das ist eben etwas, was ein Ausdruck von der Herrschaft über unser Leben eben ist. Und das wurde sehr stark von der Linken eben übernommen, so. Also, die das total reproduziert hat, ohne das in irgendeiner Weise grundlegend zu hinterfragen, so. Und das Einzige, was es dann gab, waren dann so Sachen wie Zero-Covid, die quasi gesagt haben, die Art und Weise, wie ihr unsere Körper beherrscht, die ist falsch oder inkonsequent. Ihr lasst uns immer noch zur Arbeit gehen, obwohl auch das ein Risiko ist und dafür dürfen wir nicht in den Park und das wäre vielleicht vertretbar. Aber es gab eigentlich nur die Forderung, dieses Management irgendwie besser zu machen und effektiver zu machen und nicht eigentlich eine Infragestellung dessen, was da eigentlich passiert und was da eigentlich für eine Herrschaft ausgeübt wird. So. Und das war etwas, was wir sehr gruselig fanden so und wo wir eben gesagt haben, die Linke hängt so sehr an ihrem nackten Leben, dass sie eben bereit ist, auf alles andere zu verzichten. Und das war so ein bisschen die Kritik, die wir damit meinten, mit diesem Begriff so, genau.
Ja, nee, das ist auf jeden Fall schlüssig. Ich meine, was mich halt immer so behagt, ist halt, also ich kann deinen Ausführungen total folgen, ich habe bloß selber so den Eindruck, dass natürlich diese Corona-Zeit sehr vieles offengelegt hat, aber trotz dessen für mich das jetzt so aus heutiger Sicht doch ein bisschen wie so ein Zeitfenster erscheint der Möglichkeiten, also dass ich eben vielleicht, also ich gebe dir vollkommen recht, ne, diesen Punkt, den du mit der Moral einbringst, der bis heute fortbesteht in einer Zeit, die eigentlich fortlaufend von Krisen geprägt ist. Ich habe nur eben manchmal den Eindruck, das gibt's und auf der anderen Seite gibt's halt diesen krassen Achtsamkeitsboom, der dann immer sehr darauf abzielt, wie so der Einzelne halt eben durch diese und jene psychologische, sportliche, was auch immer Aktivitäten, ganz viel natürlich spirituelle Momente, da sein persönliches Heiland erfährt, aber das immer auf so einer sehr individuellen Ebene halt stehen bleibt. Ne? Und das ist irgendwie, ja, das ist irgendwie für mich das, was es irgendwie so heute ausdrückt, wo an dem Punkt, an dem wir heute irgendwie stehen. Ja.
Ja, also voll. Ich glaube, da würde ich auch zustimmen so. Und wie gesagt, ich glaube, da äußern sich Dinge quasi auf verschiedene Arten und Weisen so. Und ich glaube, das wäre vielleicht auch lohnend, darüber irgendwie nachzudenken und zu diskutieren, wie das eigentlich zusammen hängt, dieses Management von einem selbst und diese Optimierung, diese ständige, ich muss mich verbessern, ich muss ein guter Mensch sein, ich muss dies und jenes tun und das, was ich eigentlich für eine Erwartung habe von mir und anderen zu erfüllen. Also so ein bisschen, also wir haben das mal diskutiert so unter einem Begriff von einem Narzissmus, also psychoanalytisch verstanden und so, also wie das eigentlich zusammenhängt, als eine Art und Weise mit Krisenerfahrungen umzugehen, die erstmal sehr individuell und auf sich gerichtet ist, wie das zusammenhängt eigentlich mit diesen kollektiveren Ansprüchen, die sich eben formulieren in diesem Shaming irgendwie, wenn andere Leute irgendwie etwas machen, also zum Beispiel in diesem, ne, in diesem Flugshaming oder halt eben in dem, wie anderen Leuten gesagt wurde, was sie während Corona zu tun und zu lassen haben. Also da gibt es, glaube ich, schon einen Zusammenhang zwischen diesem individuellen und dann wieder diesen großen kollektiven Lösungen wie Zero Covid so. Aber das, genau, das wäre, glaube ich, sehr lohnend, sich das nochmal genauer anzuschauen und darüber zu reden.
Ja. Dazu ist ja vielleicht auch der Kongress eine sehr gute Möglichkeit, um das zu nutzen.
Ja,
Genau.
also vielleicht, also wenn du das gerade nochmal sagst, vielleicht nutze ich das, um kurz nochmal auf diese Frage zurückzukommen, mit was wir da eigentlich machen. Also weil tatsächlich das erste Panel, was wir am Samstag machen, also wir haben am Samstag zwei große Themen und das erste beschäftigt sich tatsächlich mit dieser Frage, so was ist eigentlich übrig geblieben von diesem ganzen Pandemie-Management, von all dem, was da stattgefunden hat, ja, davon, wie die Linke sich verhalten hat, aber auch davon, was der Staat eigentlich gemacht hat, was da eigentlich passiert ist in Bezug zum Beispiel auch auf Digitalisierung und Entkörperlichung und so. Und wo gibt's vielleicht Schritte so ein bisschen zurück zu so einer Renormalisierung so ein bisschen, also in Anführungszeichen, so weil diese Normalität ja auch vorher irgendwie sehr speziell war, und wo quasi haben sich Sachen durchgesetzt, die uns weiterhin prägen, so, also es gibt ja diesen Begriff dieser Zeitenwende auch in Bezug auf den Krieg und das quasi so ein bisschen zu diskutieren, so was ist da passiert und was davon ist geblieben, so, also das ist quasi ein großer Block. Und der zweite Block ist an dem Samstag des Zusammenhangs von Ökologie und Ökonomie. Also auch da quasi, wenn wir gerade so ein bisschen über den Klimakatastrophismus gesprochen haben, irgendwie, dass auch das sich mal anzusehen, was wird da eigentlich ideologisch produziert und was gibt es aber auch sehr real und materiell für ökonomische Entwicklung, auch in der Verschränkung eben zum Digitalen, so wie soll eigentlich in Zukunft irgendwie Profit gemacht werden, wie soll eigentlich diesem ökonomischen Krisenmodus entkommen werden, aus Sicht des Kapitals und so. Genau, das sind so die beiden Punkte am Samstag und am Freitag wollen wir zum Einstieg eigentlich so ein bisschen über den Zustand der Welt reden und darüber, wie wir uns eigentlich dazu verhalten. Also womit wollen wir eigentlich brechen? Was wollen wir nicht mehr? Sowohl was unsere politische Existenz angeht, als auch was quasi den Antagonismus irgendwie zum Staat und zum Kapital angeht, so den wir eben sehr lange Zeit nicht mehr gespürt haben in der radikalen Linken, diesen Antagonismus. Und Sonntag so ein bisschen so eine Frage, so wie verhalten wir uns politisch? Was sind eben Dinge, die wie wir uns organisieren, wie wir zusammenkommen, wie wir halt kämpfen und leben wollen und nicht nur eben überleben und erdulden und so. Also genau, das so ein bisschen, das heißt, diese Dinge, über die ich gerade so ein bisschen gesprochen habe, finden sich auch in diesem Non-Kongress-Programm so ein bisschen wieder und auch in den vorbereitenden Texten, die wir zu den einzelnen Themen irgendwie online gestellt haben.
Ja, vielleicht so als kleiner Einschub, schon mal so vorab gefragt. Ich glaube, ein Panel hat auch das Thema und es wird ja auch, glaube ich, in speziell anarchistischen Kreisen immer mal wieder diskutiert, ist so dieser Aspekt von Hoffnung. Also weil du jetzt Zustandsbeschreibung ja auch beschrieben hast, ja, vielleicht mal jetzt so ganz ins Blaue hineingefragt. also eine Linke ist ja immer geprägt davon, ne? Die weiß irgendwie dann doch meistens, man kämpft hier irgendwie gegen Mehrheiten an. Ich glaube, das würde ich auch einer organisierten Linken unterstellen, dass sie häufig darum weiß, irgendwie wir kämpfen hier gegen den Strom, aber was uns halt irgendwie am Leben erhält, ist halt dieser Aspekt von Hoffnung. Und der wird ja dann teilweise vielleicht in so anarchistischen, nihilistischen Kreisen dann in Frage gestellt. Jetzt mal ins Blaue hineingefragt, hast du selber eine Haltung dazu, wie sehr man an so einer, ich nenne es jetzt mal Geisteshaltung, festhalten sollte? Oder ist dir das jetzt vielleicht eh einfach zu abstrakt und du müsstest über dieses Ganze nochmal mehr nachdenken?
Ja, mehr nachdenken auf jeden Fall, aber ein bisschen habe ich auch schon darüber nachgedacht. Also tatsächlich das, was du angesprochen hast mit diesen anarchistischen, sektionistischen Kritiken an dem Begriff der Hoffnung, da habe ich ein, zwei Sachen so auch wahrgenommen und fand es auch sehr schon sehr interessant, also zu sagen, so dass diese ständige Produktion von Hoffnung eigentlich etwas ist, was eine spezielle Politikform in der Linken eigentlich am Laufen halten soll, und gleichzeitig eben aber die Leute auf eine gewisse Art total verheizt, ne? Also dass immer gesagt wird, hier habe Hoffnung, wenn wir uns organisieren, wenn wir uns jetzt zusammenschließen, wenn wir diese und jene Demo machen, diese und jene Kampagne, dann gehen wir einen großen Schritt voran und der Sozialismus, die Revolution, was auch immer, ist nah. Eine sehr problematische Art, das Politik zu machen, und dass sie halt eben auch systematisch etwas auf die Zukunft verschiebt, nämlich eine Form von existenziellen Kampf, existenziellen Widerspruch, die quasi dann erst mobilisiert werden soll, wenn es soweit ist. So. Und dieses, wenn es soweit ist, definiert dann sozusagen die Organisation oder der Akteur, der diese Hoffnung eben schürt und so ein bisschen sowohl die Hoffnung als auch das Handeln dadurch so ein bisschen kontrolliert, so. Und da fand ich dieses so, alles ist eben Arsch, es gibt hier nichts zu hoffen und nichts zu gewinnen, wir brauchen noch nicht mehr warten, aber gerade deswegen sollten wir jetzt einfach machen, was wir für richtig und wichtig halten und uns dem entgegenstellen, was uns zerstört, so, und nicht großartig irgendwie warten auf die Signalpistole oder so, die abgefeuert wird. Also das fand ich schon sehr, sehr spannend, diese Gedanken so. Auf der anderen Seite glaube ich, gibt es vielleicht auch so eine kleine Falle da drin, wenn ich so an diesen Diskurs der Katastrophe denke, so, ne, dieses katastrophistische, so, die Welt wird untergehen, alles wird vorbei sein, wenn wir jetzt nicht bis 2030 die und die CO2-Bilanz haben, dann ist eh alles vorbei, dann brauchen wir hier gar nicht mehr irgendwas zu tun, so, also das ist ja auch eine bestimmte Vorstellung davon, dass ab einem bestimmten Punkt sozusagen die Zeit vorbei ist und so ist es ja nicht. Also egal, welche schrecklichen Dinge irgendwie in Zukunft passieren werden, ob jetzt im Zusammenhang mit dem Klima oder mit Krieg oder sonst irgendwas, es wird ja irgendetwas an menschlichem Leben irgendwie wahrscheinlich noch irgendwie da sein. Und das heißt auch, dass Menschen halt eben dieses Leben irgendwie weiterhin aktiv gestalten werden, so, und dass es keinen Punkt gibt, so, der an dem alles vorbei ist und an dem der Kipppunkt jegliche weitere Diskussion und Aktion überflüssig macht, so. Und das so ein bisschen, also erinnert mich manchmal so ein Teil von diesen Katastrophismus-Diskussionen so ein bisschen auch an diesen, an die Art und Weise, wie manchmal im anarchistisch-insurrektionistischen Spektrum gesprochen wird. Aber das war nur so eine, so ein Gedanke, der sich mir aufgeworfen hat. Ich habe mich ehrlich gesagt auch zu wenig damit beschäftigt, als dass ich jetzt das abschließend oder qualifiziert beurteilen könnte. Aber ich glaube, so ein bisschen in diesem Widerspruch muss man das vielleicht angehen, so diese Frage.
Ja. Ja, ich denke auch, also speziell der Sonntag bei eurem Kongress, der wird da sicherlich eine gute Möglichkeit sein, um da halt über das ganze Themenkomplex irgendwie zu sprechen. Ja, weil du hast jetzt schon einiges gestriffen, aber ich komme jetzt schon so ein bisschen auf die Zielgerade. und wird vielleicht nochmal so einiges so rekapitulieren, was auch in den Bulletins steht, was du selber jetzt auch schon gesagt hast. Genau, globale Aufstände hast du jetzt immer wieder so als einen Bezugspunkt genannt und dass man sich dazu eben auch selber praktisch ins Verhältnis setzt, also dass man sich selber, dass man da selber das unmittelbar eigene auch in diesen Aufständen erkennt, ist auf jeden Fall eben ein wichtiger Punkt für euch, warum es eben auch gilt, über den nationalen Tellerrand hinaus zu blicken, insbesondere wenn man halt irgendwie feststellt, dass analytisch gerade speziell in Deutschland ja relativ wenig passiert, wo man denkt, das ist auf der Höhe der Zeit. Vielleicht nochmal trotzdem positiv gemünzt oder nochmal von der anderen Medaille betrachtet, vielleicht nochmal der Einwurf von einem Text wiederum, der auch schon vor, puh, sicherlich, vielleicht reden wir schon von Jahrzehnten mal rumgegangen ist, der nannte sich Scherbentheorie und der hatte damals, vielleicht auch so ein bisschen, um nochmal die Mosaiklinke zu bemühen, auch eher das Ganze als eine Mosaiklinke verstanden. Und man redet ja auch gerne, selbst in linken Gruppen, auch gerne recht abschätzig von der Szene, weil dann immer gerne gesagt wird, ja, das geht mit so einem bestimmten Habitus einher, mit so einem Gestus und über allem steht aber eigentlich ganz viel so Inner Circle und für viele, viele, viele Außenstehende ist da gleich so eine Abwehrhaltung und man will mit den Leuten irgendwie nichts zu tun haben. Und diese Scherbentheorie, die hat das halt versucht, vielleicht auch ein bisschen anders aufzuziehen und zu zeigen, was sind vielleicht auch Stärken von so einer Szene, wie leicht ist man auch in Deutschland, sicherlich aber auch in anderen Ländern, vielleicht auch immer ein bisschen zu sehr mit sich selber beschäftigt und schaut vielleicht auf so kleine Banalitäten, die es vielleicht gar nicht so in dem Sinne braucht. Ich werfe jetzt mal kurz das Stichwort Nahostkonflikt beispielsweise speziell in Deutschland mit ein, wo man sich dann ja auch teilweise wegen den kleinsten Dingen eigentlich so total ja in den Haaren hat und nicht mehr zusammenarbeiten kann. Ja, also da vielleicht auch die Vorteile von dem, was man da vielleicht in irgendeiner Form als Szene oder radikale Linke nennt. Also jetzt vielleicht auch mal so ein bisschen organisatorisch gedacht, was ihr ja auch in den letzten Panel vielleicht unter dem Begriff von Destitution versucht ein bisschen aufzugreifen. Gibt es da Potenziale, die du sagst, da kann und sollte man auch ansetzen? Oder anders gefragt, gibt es vielleicht doch noch so hoffnungsvolle Reste von dem, was sich da doch noch irgendwie selbstbewusst radikale Linke in Deutschland nennt, wo man jetzt heute ansetzen könnte?
Ja, also was es natürlich gibt, sind ganz viele Leute, die irgendwie die da sind, die Dinge machen, die ich richtig finde, die Aktionen machen, die bestimmte Formen von Reproduktion irgendwie organisieren, die bestimmte Formen von gegenseitiger Hilfe organisieren und so. Also das auf jeden Fall. Leute, die sich so, hoffen wir das, so ein bisschen auch ähnliche Fragen wie wir stellen und auch eine ähnliche Wut und eine ähnliche Neugier haben auf was Neues und so. Also das ist ja, deswegen machen wir das ja so ein bisschen mit diesem Non-Kongress, weil wir die Hoffnung haben, dass wir einigen von diesen Menschen halt eben begegnen so. Und von daher will ich jetzt nicht quasi sozusagen so den Stab über alle brechen und sagen so, dass es alle anderen sind scheiße oder so. Also, aber jetzt, wenn du das jetzt so beziehst auf, sage ich mal, auf Strömungen oder Strukturen oder Gruppen oder Zusammenhänge, Orgas, also irgendwas quasi Größeres, was über diese vereinzelten Splitter oder so hinausgeht, so da muss ich schon sagen, dass ich eigentlich recht wenig Hoffnung oder Potenzial da sehe. Also ja, also wenn ich auf die letzten Jahre gucke, irgendwie was da gelaufen ist an Aktionen, was gelaufen ist an Diskussionen und so, also dann muss ich sagen, finde ich das meiste eben ja, also dann wiederholt sich einfach sehr viel, was eigentlich schon sich vor 10 Jahren oder so erwiesen hat als Sackgasse und so. Und stattdessen wird es halt immer weiter totgeritten. Also wenn ich jetzt so aktionistisch denke, so an zivilen Ungehorsam, an diese breiten Bündnispolitiken, so, also egal, ob du jetzt diese Mobilisierung gegen die AfD dir anguckst oder Tesla oder so, da habe ich sehr stark das Gefühl, dass es einfach Wiederholungen sind von gescheiterten Politiken und dass ich da sehr wenig Interesse daran habe und dass ich auch nicht glaube, dass die Leute, die das machen, kollektiv, also einzeln bestimmt, aber kollektiv da irgendwie rauskommen können aus diesem Hamsterrad, weil sie sich da viel zu gemütlich drin eingerichtet haben und glaube ich, weil es eine viel zu große Angst gibt, quasi das fallen zu lassen. Also ne, das, was du gesagt hast, so ein bisschen so, ne, ist das, hat so eine Szene nicht auch Vorteile in Bezug auch auf Ressourcen, auf Strukturen, auf ein gewisses Level an Organisierung, was es ja gibt irgendwie in Form von Zentren und so weiter. Da würde ich halt sagen, das ist halt so ein bisschen eine Falle, weil das will man dann auch nicht verlieren. Und dann dreht sich alles darum, so wie können wir das reproduzieren, wie können wir diese Gruppen und Strukturen reproduzieren, wie können wir das am Laufen halten so. Und die Frage, wofür eigentlich am Laufen halten so, stellt sich dann immer weniger so. Ja, und deswegen also quasi zurückzukommen auf diese Scherbentheorie, ich habe das mal so ein bisschen überflogen. Ich kenne mich mit dem Text jetzt nicht sehr gut aus und habe die Diskussion damals auch nicht verfolgt so, aber was ich, also da sind glaube ich viele spannende Ansätze oder Beobachtungen drin, die sich auch an ein paar Punkten auch glaube ich sehr ähneln mit dem, was wir so diskutieren. Aber ich hab den Eindruck, dass es tatsächlich ein bisschen zu sehr noch darauf eigentlich ausgerichtet ist, wie die radikale Linke sich anders zusammensetzen oder anders aufeinander beziehen kann. Wo ich sagen würde, das ist gar nicht der Punkt, sondern der spannende Punkt an dieser Scherbentheorie ist eher dieser Aspekt, der dann nochmal auftaucht, wo gesagt wird, das kann die radikale Linke eigentlich nicht aus sich selbst heraus schaffen, so, sondern es braucht einen dritten Akteur irgendwie, der ein etwas Ereignishaftes, was das quasi alles durcheinander wirbelt, so. Und das ist eher das, worauf ich jetzt irgendwie so sagen würde, so eine Hoffnung oder ein Potenzial irgendwie setzen würde, dass etwas eben von außen kommt, was so ein bisschen bricht mit diesem ganzen mit dieser ganzen Linken und mit all diesen Formen und sagt so, wir sind darauf gar nicht angewiesen, wir wollen da gar nicht ein Teil von sein, wir machen unser eigenes Ding und dass sich daraus etwas Neues ergibt, was diese ganzen Fehlerketten irgendwie der Linken der letzten 30 Jahre nicht mehr wiederholt und nicht mehr reproduziert. Das würde ich eher so sagen. Also dieser Bezug auf Non, also für uns ist das halt eben auch ein Bruch mit der alten Geschichte der Linken, mit den ganzen Milieus, mit den Traditionen, den Ansätzen, den Erfahrungen so, die sich eben verstetigt haben in einer bestimmten Art miteinander umzugehen, mit anderen Menschen umzugehen, mit Politik umzugehen. Also dieser Bruch quasi, glaube ich, ist für uns schon etwas, was wir betonen würden und dass wir eben eher halt eben mit Spannung blicken auf so etwas wie diese Non-Bewegung, wo es quasi, also wo wir dann etwas erkennen, was eben nicht links ist, in der Form genuin, also vielleicht quasi Aspekte davon aufnimmt, aber halt eben sich nicht in erster Linie als links artikuliert und dass wir das eben gar nicht so sehr als Bedrohung oder als Defizit wahrnehmen und deswegen sagen so, da müssen jetzt da intervenieren und diese Bewegung nach links ziehen, so, sondern dass wir sagen, so gerade das ist vielleicht etwas, was es braucht, irgendwie Menschen, die halt eben nicht aus dieser Geschichte kommen. Und für uns ist das natürlich so ein bisschen so eine widersprüchliche Sache, weil wir eben ja auch eine Geschichte, eine Subjektivierung aus irgendwie dieser radikalen Linken oder den Autonomen oder wie auch immer haben. Und dass wir das eben auch nicht so einfach ablegen können so. Und dass wir letztendlich quasi einen Non-Kongress versuchen zu organisieren und so, obwohl wir halt eben keine Non-Subjekte sind, also nicht Menschen sind, die aus diesen Non-Bewegungen kommen mit ihrer Subjektivierung, sondern eben aus einer anderen Geschichte. Aber so ein bisschen in diesem Widerspruch versuchen wir das anzugehen, so, genau. Und da, also haben wir schon einen gewissen Optimismus, also in irgendeiner Form, so, also genau, blicken wir jetzt nicht mit voller Düsternis irgendwie auf alles, so, sondern eher halt mit einer gewissen Offenheit und Neugier.
Ja, ich denke halt auch, man muss das Ganze wahrscheinlich auch zweigleisig betrachten, wenn du sagst, einerseits den Bruch mit einer linken Geschichte, andererseits aber auch die Bezüge, die man die wahrscheinlich jeder irgendwie so hat, der sich da auf euren Kongress dann irgendwie bewegen wird. Also du schreibst das ja selber auch für euch als vorbereitende Gruppe. Ich meine, die Diskussion gibt es ja immer wieder. Ja, wie sehr hat sich jetzt auch eine Linke von dem verabschiedet, für was sie vielleicht noch in den 70ern irgendwie stand oder in den 60ern stand, ne? Also das, was du jetzt vielleicht oder das, was ihr jetzt vielleicht so als Non-Bewegung bezeichnet, könnte man jetzt vielleicht auch sagen, das wurde auch irgendwie mal versucht, ganz runtergebrochen mit den Verdammten dieser Erde oder mit den Unterdrückten und Ausgebeuteten irgendwie zu fassen, ne? Das ist ja auch eigentlich eine recht oberflächliche Bezeichnung, die doch auf irgendwas so vage zugreift. Ich glaube halt eben eine logische Konsequenz, aber eben auch schon Fehler, die man heute auf jeden Fall reflektieren muss, ist halt vielleicht das, speziell in Deutschland, was sich dann so als Teilbereichskämpfe in den 70ern dann so artikuliert hat, was sich dann, glaube ich, einfach zu sehr ausgefranst hat, wo wir heute an einem Punkt stehen, wo eben das, was du ja auch immer als einen Antagonismus halt stark machst, den Begriff, der ist eigentlich quasi nicht mehr vorhanden. Also ich meine, ich glaube, sowas in der Anti-Globalisierungsbewegung, da gab es das vielleicht sogar noch, dass man dann explizit von auf irgendwelchen Demos gesprochen hat, kommt in den antagonistischen Block oder sowas. Ne? Aber dieser Begriff ist, glaube ich, so völlig flöten gegangen. Also man hört den eigentlich so ziemlich gar nicht mehr. Und das ist das, was ich auch vorhin versuchte, damit auszudrücken. Man ist halt so ein bisschen da gefangen, wo ich eben glaube, das ist halt eben auch nicht der Gang durch die Institution, sondern der Marsch in die Institution hinein, dass man da halt einfach jetzt so in irgendeiner Form an den Fleischtöpfen halt irgendwie so sitzt und ob man sich es eingestehen will oder nicht mit solchen Begrifflichkeiten wie, ach, alles ist so komplex und die Rechten, die machen es uns dadurch eigentlich umso einfacher, weil denen können wir jetzt die ganze Zeit immer vorwerfen, die machen so eine Schwarz-Weiß-Malerei, aber wir sind ja irgendwie viel mehr über den Dingen und durchblicken das Ganze viel eher und dadurch, dass es so komplex ist, können wir uns aber auch wenig dann in bestimmten Situationen auch einfach mal ganz konkret verhalten und ganz klar benennen, was halt definitiv scheiße ist, also und das wirklich so konkret wie möglich. Ich glaube, das ist so ein Punkt, an dem wir halt heute stehen, wo man halt, glaube ich, gucken muss, dass man da wieder so ein bisschen rauskommt.
Ja, voll. Also würde ich auch so sehen. Also ich glaube, dieser Punkt des Antagonismus, also ist für viele von uns, glaube ich, ein sehr wichtiger Begriff oder ein Bezug gewesen. So. Und das kannst du ja aber nicht ernst meinen, so wenn du halt mit diesen Leuten zu denen du dich antagonistisch eigentlich positionieren würdest oder so, auf die gleichen Demos gehst. Also wenn du irgendwie da die ganze Zeit irgendwelche Bündnisse mit letztendlich den Regierungsparteien irgendwie pflegst, so und so, dann kannst du ja nicht ernsthaft irgendwie dich irgendwie antagonistisch verstehen. Also was soll das dann sein? Also ne, und wenn du quasi deine Position und Meinung halt immer wieder zufällig oder unbewusst oder wie auch immer so ausrichtest, wie gerade die Regierungspolitik ist, dann ist es mit dem Antagonismus ja scheinbar auch nicht so weit her. Also wenn du dann irgendwie implizit auf einmal immer mit denen übereinstimmst, so ob jetzt Ukraine oder Corona oder sonst was. Also genau, das auf jeden Fall. Und wie du gesagt hast, so ne, mit dieser Ausrede, so es ist alles so komplex. So manchmal ist es ganz einfach so. Und manchmal, glaube ich, kann man sehr schnell sagen, so was man jetzt tun sollte und was man nicht tun sollte. Und da wird sich aber drum herum gedrückt. So. Und die, also die eigene Erfahrung, das eigene Empfinden, die eigene Wahrheit quasi ernst zu nehmen, so, und die von anderen ernst zu nehmen, so, das gibt's halt nicht und stattdessen halt eben die Komplexität und die Abstraktion als eine Ausrede, also eine falsche Komplexität und eine falsche Abstraktion letztendlich. Ja, das würde ich auch so sehen.
Gut, dann habe ich jetzt soweit erstmal keine weiteren Fragen. Ich danke dir ganz herzlich dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bin auf jeden Fall in großer Vorfreude auf diesen Kongress. Ich finde das auf jeden Fall ein sehr lohnenswertes Unterfangen, was da gestartet wurde, und hoffe einfach, dass daraus eine weitere Diskussion entsteht, auch über euren Zirkel hinaus, und dass da ja vielleicht auch speziell in Deutschland da auch nochmal was sich an der Analyse tut und auch vielleicht auch in irgendeiner Form praktisch wird. Möchtest du zum Abschluss vielleicht noch irgendwas sagen?
Ja, vielen Dank auf jeden Fall nochmal für die Gelegenheit, irgendwie ein bisschen über diesen Non-Kongress sprechen zu können. Und ja, ich freue mich auch schon richtig. Also ich glaube, das wird wirklich gut. Und deswegen, genau, kann ich nur nochmal sagen, dass ihr gerne alle kommen sollt und gerne mit uns diskutieren sollt. Also ich habe die Hoffnung, dass das Leute zusammenbringen wird und zumindest ein paar Fragen aufwerfen wird, ein paar Impulse geben wird. Genau, wir haben wie gesagt nicht irgendein Ziel dieses Non-Kongresses oder irgendeinen Plan, wie es danach weitergeht, aber ich glaube schon, dass dieser Non-Kongress dazu beitragen kann, dass es irgendwie eine Form der Diskussion, der Organisierung auf eine andere Art geben kann. Und genau deswegen würde ich mich freuen, wenn du und ganz viele andere irgendwie dahin kommt und wir uns da nochmal wieder treffen.